des Patriarchen, StatistInnen. In ihrem Vortrag Woman in Power führte die englische Althistorikerin Mary Beard 2017 vor, wie die ständige Rückkoppelung an jene Muster und Mythen funktioniert, durch die wir binnen Bruchteilen eines Augenblicks tief verankerte Stereotype und regelrechte Klischees abrufen, übertragen und mit ihnen die traditionellen Rollenbilder der Macht bestätigen. Vor allem, so Beard, werde durch die flottierenden Bilder und Vorstellungen eine eigentlich dem Zeitgeist komplett widersprechende Auffassung verfestigt, dass alles Nicht-Weiße und Nicht-Männliche allein als Kulisse für die Macht des weißen Mannes diene. Dessen Heldenreisen stehen im Zentrum, immer, und werden einerseits durch die Besitznahme von Frauen gekrönt, andererseits davon, einen Nachfahren hervorzubringen. Ganesh wird dem hinduistischen Mythos zufolge von seiner Mutter aus einem Klumpen Erde erschaffen, weil sie sich einsam fühlt. Er wächst heran und versperrt eines Tages dem Gott Shiva den Zutritt zum Schlafzimmer seiner Mutter, die jedoch auch Shivas Ehefrau ist. Außer sich vor Wut enthauptet Shiva ihn daraufhin. Dann erst erfährt er, dass Ganesh sein Sohn ist. Er rettet ihn, indem Ganesh der Kopf eines Elefanten aufgesetzt wird und er fortan als Gottheit neben dem Vater walten darf. Bekanntlich ist demgegenüber das Ende in der griechischen Mythologie nicht derart happy. Ödipus tötet seinen Vater, um die eigene Mutter heiraten zu können. So fungieren in den verschiedensten Mythen Mutter und Sohn letztlich lediglich als StatistInnen dafür, dass der Held, also der Vater, zum Zuge kommt. Und das bedeutet vor allem zum Sex. Dem darf sich die Mutter nicht verweigern und der Sohn nicht in die Quere kommen. Bis der Sohn selbst sich wie sein Vater verhält. Die Rolle der Mutter jedoch bleibt dieselbe. So ist es auf symbolischer Ebene der Sündenfall eines jeden Sohnes, sich gegen den eigenen Vater zu stellen. Bis ins Hier und jetzt. Am 2. August 2022 nahm ein besonderer Gerichtsprozess in Washington D.C. seinen Lauf. Es war der erste, der im Zusammenhang mit der Stürmung des Kapitols nach der Wahlniederlage Donald Trumps durchgeführt wurde. Die erste Anklage, der erste Angeklagte. Angeklagt war Guy Raffet, ein Elektriker aus einer texanischen mittelgroßen Stadt. Die Beweise gegen ihn wogen schwer. In Textnachrichten, Voicemails und auf seinen Social-Media-Accounts hatte er angekündigt, nach Washington D.C. zu fahren und unter anderem Nancy Pelosi an den Haaren aus dem Kapitol zu zerren. »We are the people«, schrieb er in einen Familienchat. Dann gibt es ein Video, das ihn mit einem Gewehr in eben jenem Kapitol zeigt, an eben jenem 6. Februar 2020, ein Tag, dessen Bilder von wütenden Männern mit Wikingerhörnern, Kriegsbemalung und Fellbekleidung wie eine schallende Ohrfeige wirkten und heute für eines der großen Traumata der modernen westlichen Demokratie stehen. Nach Hashtag MeToo und George Floyd, nach Barack und Michelle Obama zeigten die USA hier ein anderes Gesicht. Eines, das Hass, Misogynie, Rassismus, ja grundsätzliche Angriffe auf die Demokratie an und für sich manifestierte. Guy Raffet feierte den Triumph des Volkes in weiteren Nachrichten an die Familie. Überzeugt, das Richtige, Notwendige getan zu haben, aus der Überzeugung heraus, die Wiederwahl sei Donald Trump gestohlen worden und das Land auf dem Weg in den Abgrund. Familienmitglieder, darunter seine Frau und sein Bruder, stellten ihn vor Gericht als lieben Kerl dar, der, ja, viel redete und dies vielleicht auch manchmal aggressiv und ausfallend, der aber niemanden jemals etwas zuleide tun könne. Doch der, der all die erdrückenden Beweise aus den Familienchats dem FBI weitergeleitet hatte und schon Monate zuvor überzeugt gewesen war, dass Guy Raffet es ernst meinen würde, saß dem Angeklagten im Gerichtssaal gegenüber. Es war Raffets Sohn Jackson. Die beiden waren sich über politische Ansichten oft in die Quere gekommen. Als der Vater um Weihnachten herum von der Eroberung des Kapitols zu schwadronieren begann, schaltete der Sohn das erste Mal das FBI ein. Bei BBC News konnte man studieren, wie ähnlich die beiden sich sahen. Gelocktes, volles Haar, das beide lang trugen. Die Schlagzeilen überschlugen sich. Auf Twitter tobte für Tage jene typische Lawine aus Rede und Gegenrede darüber, dass der Sohn den Vater ins Gefängnis bringen würde. Wie oft hatten Medien darüber berichtet, dass der Riss der gesellschaftlichen Spaltung sich, ähnlich wie in Deutschland, wenn es etwa um Geflüchtete oder die Corona-Maßnahmen geht, quer durch Familien zog. Hier nun gab es ein Beispiel, wie der eine sich vollkommen in Verschwörungstheorien verlor und sich vermutlich zum größten Fehler seines Lebens treiben ließ, und wie ein anderer, sein Sohn, versuchte, die Vernunft zu wahren, die Demokratie als friedlichste und gerechteste Staatsform zu verteidigen, aufmerksam und kritisch zu bleiben. Wie dieser junge Mann, Jackson, derart überzeugungsfest geworden ist, wie er bei seinen Ansichten blieb, obwohl er in einem Umfeld groß wurde, das ihm etwas anderes vorlebte, darüber findet sich kaum etwas. Immer und immer wieder wurde er stattdessen in Erfüllung aller Rollenklischees gefragt, wie es sich anfühle, seinen Vater für über 7 Jahre ins Gefängnis gebracht zu haben, obwohl dies nicht er, sondern der Richter tat.